Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang. In Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees. Ich bin Katharina Bock. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst und ich freue mich umso mehr heute auf meinen wunderbaren Gast, die Nicole Bongartz. Also Nicole, herzlich willkommen. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist.
Liebe Katharina, ich freue mich total. Ich liebe übrigens den Titel deines Podcasts. Der macht richtig
schön.
Guck mal, das kleine Wortspiel. Jetzt erlauben, das ist total schön.
Ja, das freut mich. Und wir haben eben gerade irgendwie schon schön im Vorgespräch gesagt, ich habe Nicole wirklich, ich weiß gar nicht, dein Studio hast du, glaube ich, 2003 aufgemacht in Köln.
Ja.
Ne? Und das waren wirklich so die ersten Jahre, ich habe das so mit abgefeiert, ich bin ja auch schon so lange dabei, diese Yoga-Konferenz Köln war, glaube ich, ja so wirklich die erste Konferenz überhaupt, oder? So in Deutschland, weiß gar nicht, ob in Europa da schon so viel los war. Das habe ich wirklich so auch selbst in den Anfangsjahren so begleiten dürfen, so lange kenne ich dich schon sozusagen und ja, mag einfach ganz doll so, ja, auch so den authentischen Weg, den du irgendwie für mich gehst. Ich liebe das, da hier begleitend immer wieder so zu gucken. Und ja, wirklich einfach, ja, dem Yoga sehr verbunden, glaube ich, in großer Liebe und gleichzeitig aber auch so viel zum Thema gute Entwicklung, gutes Leben zu sagen zu haben. Also deswegen, ja, freue ich mich wahnsinnig auf unser Gespräch. Aber sag gern auch noch selber noch zu dir die Eckdaten, die du gerne hier einmal rübergeben magst.
Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Wir haben, also damals zwei Frauen und ich, 2003 die Vishnus Couch in Köln gegründet. Und das war zu einer Zeit, da gab es noch ganz wenig Yoga tatsächlich in Deutschland. Wir waren so pro Großstadt, würde ich mal sagen, ein, zwei Studios, die so ungefähr zeitgleich aufgeploppt sind. Eine wahnsinnig schöne Zeit, auch sowohl was das Yoga betrifft, als auch was das Business betrifft. Es war so eine Aufbruchsstimmung und wir hatten irgendwie was für uns gefunden, was die Menschen um uns herum noch nicht kannten. Und das hat uns alles so fasziniert. Da ist meine große Liebe zum Yoga ja entstanden, gewachsen. Und auch wenn sich so viel verändert hat und natürlich mit dem ich mich auch sehr verändert habe, ja, ist das wie mein Boden, meine Wurzeln sind einfach das Yoga und ohne das wüsste ich gar nicht mehr so richtig, wer ich wäre.
Das ist
echt verrückt.
Ja,
wir haben relativ zügig diesen Kongress damals ins Leben gerufen, von dem du auch erzählt hast und auch das, während es ja heutzutage super viele tolle Festivals in Deutschland gibt. Schönerweise bin ich ja oft auch eingeladen und darf dort unterrichten, war das damals was ganz, ganz Neues. Ich glaube, der BDY hatte auch einen großen Kongress, aber ansonsten gab es da nicht viel und daher hatten wir ein sehr illustres Publikum. Die Leute kamen aus ganz Europa nach Köln und unsere Gäste waren auch sehr international.
Ja,
das stimmt. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass wir sehr schnell hier bei uns in der Couch, vielleicht auch deutschlandweit und ich auch für mich durch diese vielen unterschiedlichen Einflüsse eine sehr ja offene Sichtweise auf Yoga bekommen haben und die so von Toleranz geprägt ist. Nicht, es muss der eine Stil sein und es muss die eine Ausrichtung sein, sondern das hat uns alle ziemlich schnell auf ein hohes Niveau katapultiert und gleichzeitig auch, finde ich, viel weiter entstehen lassen dafür, was Yoga alles sein darf. Ja, damals war das noch so, dass verschiedene Stile auch die Founder, sagen wir mal, vielleicht miteinander im Streit waren oder nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und wir waren damals so ganz naiv, bin ich vielleicht immer noch in mancherlei Hinsicht. und haben all diese Leute so zusammen eingeladen, weil wir gar nichts davon wussten, was da eigentlich hinter den Kulissen los ist. Und dann gab es auch die ein oder andere legendäre Versöhnung bei uns in Köln.
Ach, super, das ist irgendwie leider an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
Oha, können wir nachher nochmal drüber reden.
Das ist schön.
War eine wirklich schöne Zeit und gleichzeitig habe ich dann für mich irgendwann gespürt, dass es auch genug ist damit. Ja. So generell war mein Yoga-Weg auch viel davon geprägt, Dinge zu kreieren, auch für andere. Das ist was ich durchgehend auch liebe, also das ist so Teil meiner Persönlichkeit. Jetzt ist es auch viel im Kleinen mit meinen Kindern, dass ich dann irgendwelche Spieleabende organisiere oder ein Winterfest im Garten mit Freunden oder so, aber Menschen zusammenbringen, um was Schönes Gemeinsames zu erleben, das zieht sich so mit dem Yoga auch für mich durch. Und gleichzeitig durfte das ein bisschen für mich sich verkleinern wieder. Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich habe mich darin wie etwas verloren, weil es dann so viel geworden ist, was ich im Außen kreiert und gebaut habe und dann natürlich auch immer wahnsinnig viel positives Feedback bekommen habe, was einen ja auch nährt und auch beflügelt. Naja, trotzdem habe ich darüber ein bisschen den Raum und die Zeit für meine Entwicklung wie verloren gehabt und habe dann irgendwann, passt vielleicht auch schön zum Thema Authentizität, also dann gemerkt, so wow, okay, jetzt habe ich all das und ich will das gar nicht mehr.
Ja, ja.
Und das waren extrem lehrhafte, auch schwierige Zeiten, auch gute Zeiten. Also wir hatten damals ja 4 Studios, einen großen Kongress. Und das war auch alles gut. Also ich sehe das ja jetzt auch, wie viele Studios jetzt expandieren und hier noch ein Studio und da noch ein Studio. Und ich sehe mich da drin auch wieder, erkenne mich wieder. Und gleichzeitig, genau, war dann irgendwann auch so ein Zeitpunkt zu sagen, wow, es gibt auch Momente, wo man auch Gutes gehen lassen will. Also wo Dinge, die schön sind und die vielleicht ganz viele Leute um mich herum sehr, sehr glücklich gemacht haben.
Das ist schön, ja. Und
trotzdem auch Zeit ist, die loszulassen.
Ja, ach schön. Ja. Vielen Dank für diese ja wirklich spannenden und ganz ehrlichen Worte auch. Das freut mich sehr zu hören. Also ich docke da auch von Herzen an. Das ist irgendwie so spannend. Das ist der Weg. Ne? Man startet da irgendwie, ich bin da auch ich habe auch mein Studio 2006 eröffnet, habe vorher auch schon viel unterrichtet und bin irgendwie da mit 25 da reingedonnert in einer, wie du sagst, wundervollen Naivität. Sonst, es war auch gut.
Auf jeden Fall.
Und dass, dass es sich entwickeln darf, verändern darf. Und was ich auch total gemerkt habe, ist, dass einfach, ich weiß gar nicht, wie alt du jetzt bist, Nicole. Das müssen wir auch nicht sagen.
Ach, das kann ich nicht verraten, wenn ich gleich nochmal was sagen darf.
Genau, also, weil ich finde auch, das hat so Schönheit, weil sich das auch über die also es gibt so ganz unterschiedliche Lebensphasen auch, ne? Und ich finde, man hat auch mit Mitte 20 einfach auch nochmal eine andere Energie und vielleicht ein ganz anderes Wertesystem oder nicht ganz anders, aber ein bisschen anders auf jeden Fall, als dann mit Mitte 40 oder so. Also so erlebe ich das auf jeden Fall auch doll bei mir. Und das ist schön, das war gleichzeitig auch die wundervolle Steilvorlage hier für unseren Fokus heute. Wir würden nämlich dich gerne mitnehmen und euch uns unterhalten darüber nochmal, was, also wie kann ich authentisch leben oder auch, wir wollen den Bogen spannen zu auch, wenn du unterrichtest, wie kann ich authentisch unterrichten und mir selber da drin wirklich treu bleiben und wie du auch gesagt hast, Nicole, ne, das war vorher, das war süß, also so ging das hier in Jena auch los bei bei mir in dieser kleinen Großstadt, gab es irgendwie dann 3 Yoga-Studios und ja, ohne, also mit irgendwie wirklich, ja, kein Vergleich, Webseite oder so. Man hat Flyer noch rumgetragen und
absolut,
irgendwo was hingehangen.
Also Marketing, allein das Wort, das haben wir damals nicht benutzt.
Ja,
also,
total.
Die Leute kamen einfach, weil wir was gemacht haben, wo es einen riesen Bedarf gab und
ja,
er brauchte es.
Das stimmt, ja,
nicht
das stimmt.
Marketing. Ja, wunderschönes Thema.
Ja.
Freue mich drauf, dass ich hier mit fast 50 über das Thema Authentizität und Werte
Ja,
sprechen darf.
schön,
Weil wir
schön.
so viel über alte Zeiten geredet haben, kriege ich vielleicht noch kurz die Kurve zu dem, was ich jetzt mache.
Ja,
Weil so
gerne.
doll hat es sich auch nicht verändert. Aber von 4 Studios sind noch 2 geblieben. Eins habe ich verkauft und das andere habe ich verschenkt. Und die Konferenz haben wir beendet mit einer wundervollen Abschiedskonferenz und das war wirklich toll. Neben meiner Geschäftsführerin-Tätigkeit in der Couch unterrichte ich gerne auf Festivals oder liebe es auch, Retreats zu unterrichten, weil das so den Raum öffnet, mit einer Gruppe von Menschen ein bisschen tiefer zu gehen.
Ja, das liebe ich auch
Genau wie
sehr.
Ausbildungen. Das ist halt hier in Köln. Also ich meine, gestern hatte ich meinen Dienstagsabendskurs. Es ist echt immer ein Yoga-Fest, ja. Also es ist einfach grandios. Da sind so tolle, fortgeschrittene Yoginis. Alle haben mega Bock, da zu sein.
Schön.
Aber es ist halt was anderes, als jetzt wirklich mit einer Gruppe länger zu arbeiten. Mag ich beides sehr. Mache ich auch immer noch beides gerne. Habe mittlerweile 2 Bücher geschrieben. Und eine Zeit lang etwas mehr, jetzt aus Zeitgründen ein bisschen weniger auch, also Frauengruppen, vor allen Dingen online, geleite zu verschiedenen Themen, die auch, glaube ich, gut in diesen Überbau Authentizität passen, zu
Schön.
Selbstwert und zu Fülle, zu Wahrheit. Was ist die eigene Wahrheit? Wie kann man die eigene Wahrheit leben? Das sind schon Themen, die so mit der Zeit für mich immer spannender wurden, wo ich auch gemerkt habe, man kann auch sehr, sehr regelmäßig Yoga praktizieren und sich trotzdem all diese Sachen gar nicht angucken.
Ja, da sagst du was. Genau. Es
Ist
hat
auch nicht
immer
schlimm, habe ich auch
eine.
lange gemacht und hat sich
Ja.
ja trotzdem immer weiterentwickelt. Irgendwann gibt es dann aber wahrscheinlich durch Krisen Momente, ne, im
Ja,
Leben,
meistens.
dann einfach Phasen, wo du denkst, oh wow, jetzt muss ich nochmal richtig ans
Ja, das
Eingemachte
ist
gehen
schön.
und darf mich hier nochmal auch verstehen lernen und warum mache ich die Dinge, wie ich sie mache und was ist mir nicht mehr dienlich? Ich meine, das kennen wir ja alle.
Ja.
Genau, und dieser ein bisschen herausfordernde Prozess, sag ich mal, der begleitet mich tatsächlich jetzt schon die letzten Jahre. Und ich denke immer so, okay, ich bin am Ziel angekommen und dann auf einmal kommt so das Schild, also noch 7 Kilometer bis zum, so wie so ein Marathon, wo immer das Endziel weiter nach
Rutscht.
hinten verschoben wird, wie so ein Comic.
Ja.
Fühle ich mich manchmal. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil ich auf der einen Seite davon ausgehe, dass das Leben sich perfekt gestaltet in dem Sinne, dass wir die Dinge lernen, die wir zu lernen haben und dass das Außen auch mit uns im Fluss ist. Und da hadere ich manchmal, denke so, hallo. Ah ja, ich habe meine Homework doch gemacht. Kannst du dich ein bisschen besser adjustieren? Ja, es ist auf jeden Fall herausfordernder geworden, was aber auch auf der Seite, ich kann es auch positiv betrachten. Es ist nie langweilig und
Ja, finde ich auch.
total spannend und ein wahnsinnig schöner Entwicklungsprozess.
Om meets Alltag. Dein Wachstumsimpuls.
Ja, das stimmt. Und ja, vielleicht können wir ja auch wirklich konkret auch noch mal reinstarten. Also was bedeutet das für dich auch, wenn wir sprechen über authentisch zu leben? Also du hast so einen für mich Riesenaspekt davon jetzt gerade so wunderschön beschrieben, dieses, dass es sich auch wirklich verändern darf. Und ich finde, es braucht auch immer ganz viel Mut, dass man das ja, auch vielleicht fast so eine innere Erlaubnis, ne, dass man das wirklich auch verändert, wie du sagst, ein Studio verschenkt. Das ist ja auch super spannend, eins abgegeben. Und dann so ein wundervolles Downgrade, damit es irgendwie ja wieder zu einem passt und oder vielleicht auch in die neue Form oder zu dieser neuen Form von sich selber passt in einer anderen Lebensphase oder mit paar Entscheidungen später, die sozusagen getroffen wurden. Das finde ich ganz, ganz schön, weil ich das für mich auch ein großer Teil und die große Kunst auch bei sich zu bleiben, authentisch zu sein, dass das überhaupt nichts Statisches ist, sondern dass das ganz wichtig ist, dass es wirklich in Veränderung sein darf und sollte eigentlich auch, ne? Weil sonst wird es an irgendeiner Stelle komisch. Und dann ist das, was du gerade so schön gesagt hast, dann schwingt auch nicht mehr gefühlt das Äußere mit, sondern dann ist irgendwie, glaube ich, eher so, dass man immer wieder irgendwie vor tausend Wände rennt, weil es einfach nicht mehr zusammenpasst. Das ist ein so großer Punkt, der vielleicht, ja, vielleicht nochmal auch guten Anstupser gibt oder Inspiration, Reflexionsmöglichkeit. Was würdest du noch sagen, ist für dich nochmal auch so ein großer Punkt, wenn es darum geht, Authentizität zu leben oder wirklich ein ja zu sich selbst oder zu dir passendes Leben auch zu leben und zu gestalten? Was könntest du noch hier mit dieser langjährigen Erfahrung Yogini und wunderbare Frau hier noch rausgeben?
Ja, wir hatten ja in dem Vorgespräch viel auch im Zuge des Wortes Authentizität wirklich oft der Begriff Werte und sich über die eigenen Werte wirklich bewusst zu werden. Und das meine ich nicht mit, oh, das sind jetzt so diffuse Gedanken im Kopf. Ich weiß, mir ist Zuverlässigkeit wichtig oder so, sondern wirklich durch einen Prozess zu gehen, der einen dabei unterstützt, sich über die eigenen Werte ganz, ganz bewusst zu werden, ist, glaube ich, essentiell wiederum für die Authentizität. Weil auch grundlegende Werte nicht ganz statisch sind. Auch das ist in Veränderung. Und mit Werten, wir verbinden dann oft sowas, denken, das sind moralische Aspekte. Aber Werte sind noch viel, viel mehr. Ich mache zum Beispiel mit meinen Frauen, sage ich oft, und das ist auch in meinem zweiten Buch, es ist nicht von mir erfunden, es war Lacey Phillips. Und über sie habe ich viel auch über mich gelernt. Gibt es eine Übung zur authentischen Kodierung, zum authentischen Code. Und es ist auch ein Prozess, ja. Aber man filtert über verschiedene Meditationen, über Journal-Aufgaben, über alles Mögliche, filtert man für sich Begriffe raus, wie so Säulen der eigenen Persönlichkeit. So, was ist mir jetzt maximal wichtig? Und um so ein Beispiel zu nennen, ist da bei mir Kreativität ein Teil davon, auch Ästhetik und Wachstum und Abenteuer. So, das sind immer so diese Begriffe.
Schön.
Ja, die, genau. So, und dann, ja. Und wenn ich zum Beispiel vor einer großen Entscheidung stehe und ich weiß, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so mein Bauchgefühl verloren oder meine Intuition, dann kann ich auch ganz gut mit diesem Wertesystem arbeiten und sagen, okay, jetzt zum Beispiel, man kriegt zwei neue Jobs angeboten und man ist sich ganz sicher über seine Werte. Und dann kann man halt schauen und sagen, wo ist denn eigentlich meine Kreativität? Wo kann die einen Ausdruck finden? Okay, wow, ja, das hört sich gut an. Mhm. Und okay, der Job ist vielleicht ein bisschen noch zu groß für mich. So, ich habe ein bisschen Respekt, aber da kann ich halt wachsen. Und dann kann man anhand dieser Werte, wenn man die klar hat, ziemlich gut sich selber navigieren. Nichtsdestotrotz verändern die sich auch oft und man muss auch aufpassen. Zum Beispiel bei mir sage ich immer, dieses Abenteuer in Kombination mit Wachstum ist natürlich auch was, wo man ordentlich oft einen auf den Deckel kriegt.
Ja.
Ne? Weil fast alle Menschen, die ich kenne, haben diese Säule Sicherheit zum Beispiel.
Klar.
und spüren das ganz deutlich. So. Ja. Und ich spüre das nicht so deutlich. Nur wenn die mir abhanden geht, dann denke ich so, Aber aufgrund der anderen Werte versuche ich halt auch ganz oft Sachen aus und weiß dann auch, ah, okay, deshalb bin ich auch wieder ein bisschen so vor die Wand gerannt. Ne?
Mhm.
Aber dann kann ich auch liebevoll wiederum mit mir umgehen oder egal, wer so arbeitet und sagen, komm, hey, nee, aber ich war mir treu. So, das war die richtige Entscheidung. Ich brauche die Entscheidung nicht anzuzweifeln.
Ja.
Im Nachhinein.
Ja.
Und musste ich anscheinend machen, um was daraus zu lernen. Also ich glaube, dass so
immer, ja.
Die Arbeit mit Werten und Arbeit hört sich jetzt so ein bisschen an. Aber das denke ich schon, dass gewisse Aspekte, ich meine, Yoga hat wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wenn wir es nicht nur auf körperlicher Weise betreiben, aber es kann auch schnell dahin kommen, ne, dass wir so ein bisschen Yoga machen, um uns gut zu fühlen. Dann haben wir da ein Häkchen dran am Ende der Woche. Okay, ich war 3x1/2 Stunde auf der Yogamatte. Was jetzt super ist. Ah, es ist ein Reset, man dockt bei sich an, man kann die Prioritäten vielleicht neu ordnen. Aber um richtig Schritte zu machen hin zu, hey, irgendwie merke ich lebe so an mir und meinen Bedürfnissen vorbei und ich finde nicht weit so den Weg zurück. Glaube ich, brauchst manchmal noch eine intensivere Auseinandersetzung mit den Dingen.
Ja, absolut.
Also mit, ne? Ja. Wir haben ja Authentizität, ey, das Wort ist total abgedroschen. Aber wenn man
leider
mal sagt, Authentizität, das hat mit einem klaren Wertesystem zu tun und danach zu leben, dann weiß eigentlich fast niemand mehr, was es für ihn persönlich eigentlich ist. Also wir benutzen das Wort ganz viel, ohne unbedingt zu wissen, was das für einen persönlich bedeutet.
Ja, das stimmt. Mhm. Absolut. Und auch, also ich glaube immer, das ist ja auch so die Gefahr, also ist lustig, ich hatte das jetzt auch in dem Podcast mit Timo besprochen, weil ich sag mal, es ist ja wirklich schräg, es gibt ja sehr schräge Leute auch gerade auf der Welt, die wirklich auch zutiefst authentisch agieren und aber so auf Abwegen unterwegs sind, also ich erspare mir hier die Beispiele. Und das ist eben so falsch verstandene, oder ja, vielleicht ist es auch in dem Moment eine Authentizität, aber keine, die wirklich über eine gute Beschäftigung mit sich selber basiert, herausgefunden wurde, sondern die basiert vielleicht eher, sag ich mal, auf einer psychischen Störung oder sowas und das dann
aber
voll auszuleben.
Das Interessante ist, dass es immer anziehend wirkt.
Mhm.
Das können wir an diesen Beispielen total gut sehen.
Ja.
Dass so ein sich verhalten nach dem eigenen, hey, so bin ich und ich achte nicht zu sehr darauf, was jetzt für, glaube ich, uns überhaupt nicht heißt, dass man sich negativ anderen gegenüber verhält oder rücksichtslos, aber dass man das eigene Verhalten nicht anhand des Gegenübers verändert, sondern einfach ist, wie man ist.
Ja.
Das wirkt halt wahnsinnig anziehend auf die Menschen.
Mhm.
Vielleicht lässt sich dadurch auch erklären, was du gerade angedeutet hast.
Ja, manchmal hier und da passiert gerade.
Zumindest zu einem Teil. Ja, und natürlich braucht das alles sehr, sehr viel Mut, gerade auch, weil wir uns ja über die Jahre so ein Bild auch darüber aufgebaut haben, wer wir denn sind.
Ja.
Und wenn auf einmal in uns so eine Reibung anfängt, weil wir spüren, irgendwie passt das eigentlich gar nicht mehr zu mir, was ich mir da so aufgebaut habe oder was ich auch gerade mache oder die Art und Weise, wie ich unterrichte oder mein Unternehmen führe oder egal, wie ich Mutter bin.
Mhm.
Da müssen wir uns irgendwie ja erstmal eingestehen, dass da so ein Teil in uns nicht mehr so ist, wie wir uns das erbaut haben und was auch unser Safe, das ist ja unsere Sicherheit, ja, diese Rolle.
Ja.
Das braucht halt wahnsinnig viel Mut zu sagen jetzt einfach, weil es leichter ist, nochmal mit meinem Beispiel, hey, ich bin zwar eigentlich die, die hier alles im Außen für euch kreiert und die haben mich jetzt jahrelang dafür gefeiert, aber jetzt mache ich es halt nicht mehr.
Ja, ja.
Oder nicht mehr in dem Maße. Und das gibt natürlich dann auch so viel Gegenwind von außen.
Ja, das muss man erstmal.
Und aber schön, weil es ist dann sehr selbstermächtigend. Ne? Da denkt man so, wow, okay.
Ja.
Das war schwer,
ja,
das aber jetzt ist es gut.
Und eigentlich, also das ist so meine Erfahrung auch, ich finde, das wird dann auch meistens trotzdem, es ist erstmal ganz doll laut, der Gegenwind, wenn man sich dann sozusagen traut, sich zu verändern gegen den Wunsch des Außen.
Genau.
Und dann ist es erstmal kurz laut und irgendwie wird es dann aber auch irgendwie relativ schnell wieder leiser, habe ich so festgestellt. Also es geht ganz gut.
Dann kommen die anderen Leute um die Ecke, die dann sagen so, wow.
Stimmt, auch die. Ja.
Dass du das gemacht hast.
Und, ja, also
das
wirklich.
Auch.
Und du ja, und ja, das stimmt. Also manchmal ist man da, glaube ich, auch sehr inspirierend für andere, die das ziemlich klar haben, haben für sich, dass sie eigentlich in so einer ähnlichen Situation sind, aber den Step vielleicht auch aus mangelndem Sicherheitsempfinden oder mehr Sicherheitsbedürfnis oder unterschiedlichsten Gründen eben nicht oder noch nicht gehen. Und das ist, finde ich, auch so ein schöner Bogen nochmal zur Yoga-Praxis, weil ja auch so in diesen Zeiten oder auch in unserer westlichen Welt ist, finde ich, immer auch die wirklich Stabilität, Erdung oder auch wirklich das sich spüren und rauszukommen aus ganz viel Kopfarbeit und Intellekt, was wundervoll ist, ne, wenn wir den da einsetzen, wenn es gewünscht ist, aber nicht dann irgendwie abends im Bett liegen, einschlafen wollen und dann rattern sich da die To-Do-Listen oder die Projektplanungen durch. Das kennt, glaube ich, auch jeder und
ja,
jede.
Ja, leider ja.
Und das ist so was, dass da finde ich auch, also da ist auch für mich ein ganz großer Andockpunkt von Yoga und authentisch sein, dass man wirklich schafft, eine Stabilität in sich selber zu haben, wirklich auch die einen vielleicht ein bisschen mutiger so aus der Komfortzone heraussteigen lässt oder heraustapsen vielleicht in kleinen Schrittchen oder manchmal in einem großen Schritt oder manchmal, ja, wie du gesagt hast, ne, genau das wird man durch eine Krise da automatisch herauskatapultiert und wählt das gar nicht selber oder kann das dann nutzen, sich da drin dann einfach auch wieder nochmal, ja, ich finde immer so auf einer anderen Ebene nochmal wieder selber zu begegnen. Und das braucht es aber dann halt auch, ne? Und ich finde es so auf der Yogamatte und auch oder mit all unseren so yogischen Ideen der Yoga-Philosophie, Yoga-Psychologie im Alltag auch, wenn man da diese wunderbaren Tools nutzt, um immer wieder gut sich zu spüren, wirklich von diesen Ebenen eben auch. Was ist jetzt wirklich dran? Wie geht's mir wirklich? Was braucht's jetzt wirklich? Oder wo laufe ich jetzt eigentlich gerade wieder hin, wo ich eigentlich denke, nee, das ist es irgendwie gar nicht mehr. Das ist schon spannend auch. Also da finde ich, das ist wirklich so ein, deswegen nenne das auch gerne Schatztruhe, das so oft als Toolbox auch bezeichnet, der Yoga-Praxis.
Ja, schön. Ich nenne sie auch oft Schatztruhe.
Ah, schön, ja, schön.
Om meets Alltag für deine Balance.
Ich finde, zu diesem Aspekt bei sich selber anzukommen und in die Stabilität zu finden, ist für mich immer wichtiger geworden und wird es auch immer wichtiger, ist nicht nur das Vertrauen in mich, sondern wirklich so Vertrauen in das große Ganze.
Ja.
Und wenn ich dann auf meiner Yogamatte bin, klein, ein paar Bewegungen mache, ein bisschen atme, dann kann ich da wirklich gut andocken in dieses, hey, ich bin unterstützt. So, und ja, alles ist gut.
Ja.
Und das ist alles jetzt richtig oder auch so diesem Prozess zu vertrauen. Also das ist, ja klar, Erdung ist ein Thema, aber letztendlich ist Erdung fast nichts anderes. Ja.
Mhm.
Also
ja.
Erdung ist ja Verbindung zur Mutter Erde.
Ja, ja.
Und das hat für mich ganz viel mit Vertrauen zu tun, mhm, und mehr auch nicht in dieses so, hey, ich schaff das schon. So,
mhm,
weil ja, ist ja auch so eine Einstellung, die kenne ich auch gut, so, das schaffe ich schon. Sondern wenn man dann auch mal denkt, so, ey, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, ich bin irgendwie jetzt mit meinen Latein am Ende, dann so zu fühlen, das ist egal. Ich bin auch getragen und ich darf auch mal nicht weiter wissen und
total.
Was entwickelt sich auch? Ich sag immer, während du atmest, geschieht das Wunder.
Das ist auch wunderschön.
Mag ich gerne beim Unterrichten. Also, dass wir einfach auch nur da sitzen dürfen und
ja.
atmen. Und trotzdem entwickeln sich die Dinge auch auf eine gute Art und Weise
ja.
für uns zum Vorteil. Dafür ist bei mir die Yoga-Praxis auch
ja.
ein Anker.
Das ist schön. Sind auch so zwei Aspekte drin. Ich mag das gerade sehr, auch was du sagst. Da ist ja irgendwie einmal natürlich auch so ein Loslassen drin, ne, in dem auch Vertrauen um die Ecke nochmal, dass man wirklich aus eher ja unser hier mehr größeren Kontrollbedürfnis wirklich da ins Loslassen auch kommt und vertrauensvoll, wie du sagst, ne, da sitzen, atmen, wunderbar. Manches regelt sich tatsächlich auch von alleine. Alles leider nicht.
Nee, es geht in so eine Passivität. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wer sitzt da eigentlich, um wen geht es da eigentlich.
Mhm.
Es gibt ja durchaus die von uns, die neigen zu so einer Dog-Paddling-Energy, wenn irgendwie Dinge nicht so laufen, wie sie wollen. Und dann muss ich das noch machen und das noch machen und das noch machen.
Mhm.
Und für die ist es natürlich fantastisch, wenn man das Gefühl finden kann, so okay, ich kann auch mal weniger machen und es ist trotzdem gut.
Ja,
unbedingt. Natürlich jemand eh in der Liturgie ist,
ja.
ist vielleicht nicht das, aber
immer das gute Maß, ja, je nachdem, von wo man kommt, sozusagen.
Absolut, genau, aus welcher Richtung man kommt.
Und auch was für mich auch drin ist, das hast du auch so schön gesagt, diese, ich nenne das sogar auch immer tatsächlich liebevolle Akzeptanz, weil mir diese Qualität da drin nochmal wichtig ist, dass einfach, also wie du sagst, ne, dass es mal so ist, wie man sich es vielleicht nicht wünscht oder dass man merkt, hey, ich komme jetzt hier an eine Grenze oder wie auch immer, ich habe gerade keine Kraft mehr oder irgendwie. Es ist gerade herausfordernder als gedacht, vielleicht auch, dass man da wirklich auch, das finde ich, geht auch wunderbar über die Yoga-Praxis einzuüben, in so eine liebevolle Akzeptanz zu kommen. Ah. Sei es jetzt irgendwie ein Knieschmerz, den man akzeptiert, oder vielleicht auch ein Gedanke, der halt immer wieder kommt, den man auch liebevoll dalassen kann. Oder auch eine Emotion ohne, aber, oder ich finde immer, der Umgang damit ist auch, den Umgang damit zu verändern, das ist ja eigentlich das, wo wir im Yoga hinwollen. Und es braucht eben immer wieder diese Bewusstheit.
Ja, und auch die Erinnerung daran, dass es darum geht. Ja, absolut. Und ich denke, dass auch immer wichtiger wird, ohne dass eine Yoga-Praxis nicht eine richtig klassische Yoga-Praxis sein darf, mit Atmen, Asana, Meditation. Also das muss nicht immer eine halbe Therapiesession oder was auch immer sein. Es darf eine ganz schön klassische Yoga-Praxis sein. Und gleichzeitig denke ich doch, dass es wichtig ist, dass wir Tools an die Hand geben für die Teilnehmenden, die erfahren lassen, dass Yoga halt mehr ist als das, was die auf der Matte erleben.
Ja, schön.
So, um uns auch abzugrenzen in dem, was wir anbieten, zu dem, was es sonst noch alles gibt, was ja alles wunderbar ist, aber es ist nicht mit Yoga zu vergleichen.
Ja, richtig.
Und auch, um Yoga auch, also auch, weil man ja in der, ich sag's mal so, wie ein bisschen in der Verantwortung ist, der Tradition, dass wir das nicht immer dünner werden lassen, was wir da so anbieten.
Ja, ach, wie schön. Da sprichst du mir auch sehr aus dem Herz wieder. Das ist wirklich auch tatsächlich so ein bisschen meine ganz unmissionarische Mission auch mit dem Podcast. Und auch bei meinen Ausbildungen, also auch und den, also eigentlich in jeder Stunde, die ich Yoga unterrichte, egal wie, wo, welchen Kontext, ich fühle das auch doll, dass wirklich, also in einem ganz schönen Sinne gegenüber der Yoga-Tradition, dass man es nicht so, wie du sagst, ne, abflacht oder dünn werden lässt. Und ja, ich finde, es gehört einfach dazu. Und es ist auch sonst so ein verschenktes Potenzial, was ich einfach in Yoga auch sehe, was Yoga einfach hat. Und das nicht zu nutzen mit diesen, also gerade für jede Zeiten, aber auch immer natürlich jetzt auch wieder für diese Zeiten, so wertvollen Werkzeugen, sich zu stabilisieren, ein bisschen näher bei sich anzukommen, sich zu spüren oder eben auch entsprechend des Themas unseres wundervollen rauszufinden, was ist mir eigentlich wichtig im Leben oder wer ist mir wichtig, wie will ich leben. Und das vielleicht ein bisschen auch abzuschälen von so alten Überzeugungen oder auch vielleicht von dem, was wir so in uns tragen über die Sozialisation auf allen Ebenen, dass man das wirklich auch ein bisschen abschält und rausfindet, was wirklich zu einem selber gehört und nicht, dass man das Leben lebt, was irgendwie, wo drin ein jemand anders gesehen hat. Also das ist ja auch dieses große Ding.
Das ist halt eine Lebensaufgabe.
Ja. Ja.
Ich meine, wir sind alle so immens programmiert und leben doch in vielen Anteilen das, was wir einfach gelernt haben.
Na klar.
Wie man es macht und was richtig ist,
ja,
und wie man zu sein hat.
Mhm.
Und das erstmal zu erkennen und dann zu verändern, das ist einfach lang, also wenn man es dann entscheidet, ja, dass man es verändern will, das ist unbedingt ein langer Prozess. Also
ja,
jeder, der einem was verspricht, dass es ganz schnell geht.
Nein. Nein.
Also
man sitzt nicht.
Soll ja Instant Enlightenment geben.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Aber
Bong.
Es ist doch ein langer Prozess.
Ja, ist auch, glaube ich.
Und mega, ja, spannend und mega schön. Und wenn ich dann so auf mein Leben gucke und denke so, wow, da habe ich einfach viel Geld und Zeit investiert in,
ja,
all die Sachen.
Das ist schön.
Dann bin ich damit aber auch sehr, sehr glücklich und zufrieden,
ja,
dass ich das gemacht habe auf die Art und Weise und vielleicht nicht ja, in viele Dinge Zeit und Geld investiert habe, die man normalerweise,
ja,
vielleicht macht.
Ja, genau. Ich habe auch immer schon gedacht, so ist oder lustig manchmal im Gespräch, wie viele Kleinwagen man in irgendwelche Ausbildungen versenkt hat, so in unserem Kontext. Immer wieder, wenn was da war, zack, bumm, wieder rein, weil es irgendwie so gerufen und gelockt hat. Aber ich liebe es auch. Also ich, das ist so schön, was du sagst, auch genau dieser schöne und so ehrliche Weg zu sich selbst. So verstehe ich auch das Leben. Ich finde auch es schön im Ayurveda, da bin ich auch viel unterwegs, da sagt man das eigentlich auch immer so, dass die auch so eine gewisse, das jetzt mal auch mal so sagen, also ein Weg in die, in so eine Spiritualität hinein oder im moderner, vielleicht könnte man wirklich auch sagen, in eine Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich, wo will ich hin, das ist eigentlich aus Ayurveda-Sicht betrachtungsweise ein dem Mensch wirklich innewohnendes Bedürfnis, im, auch im Älterwerden und gar nicht gekoppelt unbedingt an, ich muss jetzt ganz alt sein, damit das da ist oder sowas. Aber ich finde es schön, also da sagt auch die Lehre, dass eben sozusagen, dass wenn wir uns nicht verzetteln oder wirklich zu beschäftigt sind mit irgendwelchen Dingen, die wir meinen, erfüllen zu müssen oder sowas, dass es dann ein wirklich in uns immer größer werdendes Bedürfnis ist, mit dem Älterwerden das in einer Weise auch zu entdecken, wer wir sind und was wirklich uns auch sinnstiftend natürlich antreibt im Leben. Ne? Also das ist,
ja, wie schön das ist und wie schade, dass das bei uns oft als Midlife-Crisis bezeichnet,
ja,
wird.
Ja, das stimmt.
Ist ja das eigentlich,
ja,
oder?
Ja, richtig. Total.
Das ist so, das ist das Alter, wo man auf einmal an all das guckt, auf all das guckt, was man hat, was man,
ja,
mit aufgebaut hat und denkt, will ich das eigentlich noch?
Mhm.
Was wäre das Beste, was ich jetzt mit den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren machen kann? Was sind die Leute, mit denen ich mich umgeben will? Das sind ja super wichtige Fragen und,
ja,
dann krempeln manche Leute nochmal ihr Leben um.
Mhm.
Und bei uns wird das ja oft so ein bisschen abfällig gesagt. So.
Mhm.
Der oder die ist voll in der Midlife-Crisis.
Ja.
So, ne?
Ja.
Aber es ist ein richtig schöner Prozess. Und
finde ich auch.
Ich wusste nicht, dass das im Ayurveda da so angesiedelt ist. Das finde ich aber richtig. Also,
ja.
Schön,
ja,
dass das Wertschätzen das da angesiedelt ist.
Ja. Ja, das stimmt. Eigentlich ist Midlife-Crisis was Gutes, wenn man es dann auch schafft, das gut zu verwandeln oder sich hier und da ein bisschen Unterstützung reinholt vielleicht und auch nicht gleich alles irgendwie alles mit einmal auf den Kopf stellt oder so. Oder ja, manchmal ist das auch gut.
Ja, eben, absolut. Also es wird halt oft schnell bewertet.
Ja.
Omnis Alltag. Mach dein Leben leichter.
Der Porsche ist meistens nicht die Lösung. Vielleicht sind das manchmal auch ein bisschen ungeschickte Schritte sozusagen da auf
du,
dem
aber wer
nicht
weiß.
Gegen Porsche.
Also mit meinem besten Freundin,
keine Wertung da drin.
Die hat sich auch mit Anfang 50, glaube ich, einen richtig tollen Porsche. So ein, ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob der Megane heißt oder ob das ein ganz anderes Auto ist, aber so einen großen, schnellen, in so einem tollen Grün. Und das war auch, sie hat gesagt, ey, das ist voll mit meinem authentischen Code in Einklang.
Genau, so war das auch drin.
Ja, so, und das stimmt auch. Sie ist halt viel unterwegs, da müssen oft Skisachen und etc. ins Auto. Das muss ein geländetüchtiger Wagen sein. Und bestenfalls, sie liebt halt Tempo, ja, die fährt gerne schnell und sie liebt Ästhetik und ist total happy mit dem Auto. Na,
ja.
Und?
Ja, total. Also ich finde wirklich, wenn es immer auch in so einer bewussten, reflektierten Form passiert, dann ist es einfach auch wirklich alles erlaubt. Ne? Also das finde ich auch voll raus und raus aus dem Klischees.
Wir dürfen ja auch mal zugeben, dass wir auch alle Dinge konsumieren, die überflüssig sind.
Auf jeden Fall. Genau.
Shoppen oder was auch immer. Da ist ja immer ein großer... wie so eine
Yoga-Markt.
Große Diskrepanz so nach dem Motto. Sie ist Yogi und fährt dies und jedes Auto oder auch immer. Oder wenn man als Yogalehrer dann ein Retreat irgendwo gibt, wo man vielleicht hinfliegen muss oder so. Mhm. Und dann denke ich so, wow, also die Messlatte gerne einfach mal bei sich selbst anlegen.
Ja, absolut.
Und nicht bei den anderen.
Ja, ist richtig. Da ist auch, das finde ich schade, da ist manchmal viel, viel, viel Urteilen und super dolles Bewerten mitten in der Yoga-Welt und wo man immer so denkt, das passiert da nicht und wir machen das nicht. Aber also ich finde, das ist ein schöner Punkt, den du nochmal ansprichst, ne? Dass man da auch aufpasst, dass man da nicht in so eine, fast manchmal so ein elitäres Yogi-Denken da reinkommt und denkt, man ist da irgendwie besser oder man braucht das nicht oder macht sich davon frei. Und dann ist ein Konsumieren auf einer ganz anderen Ebene, auf höchstem Level sozusagen. Und das ist aber dann irgendwie so ein bisschen augenscheinlich besser bewertet, weil es irgendwie legitim ist.
Tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Leute von außen die Yoga-Welt betrachten. Das wird ja auch oft so ein bisschen als, das ist so ein schönes Hobby, was ihr da macht. Und wenn man dann als Yoga-Studio wirklich zum Beispiel aktiv Vertrieb betreibt, also Mitgliedschaften bewirbt oder so, dann wird das schon fast als Unverschämtheit betrachtet.
Ich weiß, es ist verrückt. Und es ist
Preiserhöhung.
Ja.
Jetzt nehmt ihr nicht von Luft, Wasser, Liebe.
Genau.
Und und gleichzeitig ist es auch innerhalb von uns auch oft sehr widersprüchlich. Zeig, wir sind alle nur Menschen und haben das manchmal einfach nicht klar. Das sind dann auch richtige Vermischungen von den unterschiedlichsten Themen, wo das eine mit dem anderen halt wirklich gar nichts zu tun hat.
Ja, ist richtig. Das wäre eigentlich sogar noch mein Thema für einen neuen Podcast. Das ist nämlich, finde ich, echt ein Riesenfeld.
Gerne.
Das ist schön.
Was da für interessante Vermischungen einfach.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und wie auch Yoga da von außen oft falsch verstanden wird in der Außenwahrnehmung.
Ja.
Was yogisch zum Beispiel ist. Ich meine, gibt es das Wort überhaupt? Ist ja auch immer so eine Frage, was bitte ist,
was ist
yogisch?
Und was ist vor allem auch unyogisch? Da rollen sich mir wirklich für mich immer so die Fußwege auf. Ich denke mir so, wow. Also in erster Linie gehört erstmal alles ganz doll dazu.
Ja.
Und es gibt nichts, was unyogisch ist.
Wir haben halt die Auslegung oder wir haben ja in den Yoga-Sutren die Yamas und die Niyamas, also wie verhalte ich mich am besten zu mir selbst und auch nach außen. Das sind ja wie so ethische Richtlinien, die mit Sicherheit wertvolle Tipps liefern. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass nur, weil man Yoga praktiziert oder nur, weil man Yogalehrerin, Yogalehrer ist, dass man das alles 100% leben kann oder auch möchte. Mhm. Ja, das ist ja auch immer noch so die Sache. Oder aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es auch Raum gibt, sich selber in seinen wie kann ich es gut ausdrücken, aber dass es Raum gibt, sich selber in seinen Mustern darin zu verstecken. Mhm. Also als Beispiel möchte ich meine 300-Stunden-Ausbildung damals in Australien, in Byron Bay nennen. Und das war ganz fantastisch, aber für uns paar Deutsche, die da waren, auch sehr wild, weil die meisten Leute, die da mitgemacht haben, das waren so Raw Fruitarians, die haben fast nur Rohkost und Nüsse gegessen. Und für die war unser Essen hochgradig ungesund. Also wenn man schon Olivenöl oder Essig zu sich genommen hat, dann war das schon so. Also vegan war ganz weit unten auf der Gesundheitsskala. Aber das will ich gar nicht sagen, sondern dass natürlich dieses in dieser Szene total akzeptierte, das ist das Nonplusultra, wie man sich ernähren kann, auch dazu geführt hat, ganz nicht vorwurfsvoll, sondern nur beobachten, dass auch viele Menschen mit Essstörungen sich in dieser Szene gut eingliedern konnten.
Ja, ist richtig.
Was natürlich auf der einen Seite gut ist, da wird man akzeptiert und etc., wird aber vielleicht sogar auch ein bisschen dafür gefeiert, wenn man nach 12 Uhr mittags nichts mehr isst und auch ansonsten nur 5 Bananen.
Ja, genau.
Und muss sich dann diese Störung nicht angucken, weil man sich in einer Szene bewegt, die das unter dem Deckmantel von Tapas, Disziplin und Ahimsa, ich tue keinem Tier was Böses und etc., total akzeptiert. Und ich glaube, dass da viele Themen sind, die falsch ausgewertet auch dazu führen, dass wir uns halt eben nicht weiterentwickeln. Man kann ja auch diese Themen wie Gewaltlosigkeit, Ahimsa, das erlebe ich so oft in meinen Frauengruppen, dass Yogis sagen, hey, ich praktiziere schon so lange und ich schäme mich so, ich bin noch so oft wütend oder dann schreie ich und dann stampfe ich. Und dann sage ich immer, naja, aber glaubst du denn, dass es so gewollt, dass du Yoga machst und dass du gar keine Emotionen mehr hast, dass du immer so gleichbleibend bist, auch wenn sich jemand richtig mies dir gegenüber verhält? Also Wut ist ja auch eine Grenze und Wut ist auch eine Power und Wut ist menschlich. Also du darfst wütend sein. Ja, will meinen, da gibt's ganz viele Aspekte, die können wir auch für uns so schön interpretieren und dann da so parken, was ja auch oft dazu führt, dass die Yogis so ein bisschen, da kommt ja auch viel Kritik an dieser Achtsamkeitsszene und so, dass man halt beobachtet und sagt, okay, ich beobachte, es ist, wie es ist und das ist okay.
Ja, total, total.
Und da kann ja auch so ein Inaktivismus draus entstehen.
Sehr. Und ich kenne es selber, ich habe ja auch super viele verschiedene Yoga-Traditionen, auch Ausbildungen gemacht, aber es gibt einfach auch sehr dogmatische Traditionen, die das dann wirklich so einladen, ne? Dass das, also einer meiner auch langjährigen geliebten Lehrer hat immer gesagt, man kann auch jahrelang an seinen Themen vorbei yogieren. Das fand ich immer ganz treffend.
Auf jeden Fall.
Also das
auch
passiert
dann
auch
so bestätigt.
Bestätigt, ja, genau. Ja.
Das ist ja zum Beispiel auch in dem einen Yoga-Sutra, wo drin steht und wie man sich bestenfalls verhält. Und da steht ja auch, sei indifferent gegenüber dem oder derjenigen, der Böses tut. So, was ja auch natürlich eine Herangehensweise ist, und das verstehe ich auch, muss man ja auf einer therapeutischen Ebene auch erstmal davon ausgehen, hey, der oder diejenige kann jetzt erstmal auch nichts dafür, weil kein Mensch ist per se böse. Das glaube ich zum Beispiel auch.
Das glaube ich auch, ja.
Das nützt mir aber ab einem gewissen Punkt zum Beispiel in der Partnerschaft auch wirklich nicht weiter, wenn jemand sich einfach bösartig mir gegenüber verhält, wenn ich dann denke, naja, das liegt in seiner Kindheit zugrunde und der Arme und ich meditiere noch ein bisschen und lerne es zu akzeptieren, wie es ist, dann stehe ich ja gar nicht für mich ein und dann ändert sich auch die Situation nicht. Das sind ja sehr spannende Themen, die da ja unter dem Deckmantel des Yoga oft auch, glaube ich, noch mehr genaueres Hingucken bedürfen für
total.
Die Einzelne, den Einzelnen.
Total. Und da fällt mir auch gerade ein, also vielleicht kann ich darauf auch verweisen, ich habe auch wirklich für jedes Chakra eine Podcast-Folge gemacht. Und das ist genau super, ich liebe die Chakren. Und da sind ja eigentlich auch diese ganz unterschiedlichen Qualitäten oder Energien drin. Und ich finde auch gerade so Manipura-Chakra, ne, das ist ja so wirklich unsere Handlungsfähigkeit. Das ist einfach wichtig. Also das geht nicht darum, als Yoga-Praktizierende, da in den Themen zu verharren und irgendwie sich in Akzeptanz zu üben mit allem, was irgendwie einen konfrontiert, ne, was du sagst. Ein riesenwichtiges Thema, weil das, glaube ich, ganz oft immer noch so eine falsch verstandene Sicht auf Yoga ist oder Verständnis von Yoga und Yoga-Leben. Ne? Ich
darf was nicht yogisch mit, sein.
Was ist yogisch so. Ist, da sind wir wieder da. Genau.
Na, ja, genau. Ist das denn yogisch?
Ist das yogisch, wenn ich wütend bin? Ja, sehr. Das zeigt das auf. Es reicht, es ist eine Grenze, es braucht hier Veränderung. Zutiefst yogisch.
Ja, und gleichzeitig zumindest, was auch von meiner Seite aus, auch wirklich schwer. Also ich glaube auch, dass diese Jahre Yoga und in diesem Leben, wo alle immer mega freundlich zueinander sind, was auch total schön ist und etc.
Ja.
Aber das macht mir, also für mich ist es auch eine Herausforderung, so richtig, richtig wütend auf den Tisch gehauen und zu sagen, stopp. Ja, weil das ist so auch ein Teil, mit dem werden wir ja kaum in unserem Alltagsleben so konfrontiert, auch als Yoga-Studio-BesitzerInnen. Ne?
Das wollte ich gerade auch sagen.
Es ist schon eine andere Welt. Und gleichzeitig, mein Sohn, der hat ordentlich mit Wut zu tun, der Kleine, ne? Der ist 8 und sowieso auch so mit Emotionen. Und da heißt es ja dann immer, okay, da sind Probleme mit der Emotionsregulation oder kann mit diesen Spannungen nicht so gut umgehen und die Emotionen regulieren. Aber ein Teil von mir denkt auch immer, naja, eigentlich kann er das auch super.
Ja,
wenn der wütend ist, ist der richtig wütend.
Ich finde das ja immer sehr, also nicht danach, in jeder Situation, glaube ich, aber prinzipiell richtig süß und das ist toll.
Danach tut es ihm leid und dann sieht er es auch bei dem Moment, klar, muss man das noch lernen, das anders so auszudrücken. Aber überhaupt die Fähigkeit, das so klar zu spüren, ist ja erstmal super.
Ja, total. Und auch wirklich auch wieder gerne aus Ayurveda-Sicht auch nochmal angedockt, weil das Unterdrücken von Emotionen ist auch aus Ayurveda-Sicht eines der Hauptkrankheitsursachen, die wir haben. Und wir wissen das ja, es hängt sich irgendwo im Körper auf, das ist ja nicht weg, wenn ich die einfach drin lasse. Dann habe ich vielleicht irgendwie eine Magenschleimhautentzündung nach einer Weile oder so, wenn ich das immer in mich reinfresse oder runterschlucke, die Wut. Also das, also nur als ein Beispiel, ne, wie sich's zeigen kann, oder höhere Entzündungswerte oder sowas. Aber es ist verrückt, also dass Emotionen wirklich fließen können und dass wir natürlich, umso älter wir werden, die auch dann, sag ich mal, nicht destruktiv, sondern wirklich auf gute Weise kanalisieren. Aber in erster Linie wollen sie erstmal gefühlt werden. Und ich finde das immer schön, wenn Kindern auch der Raum gegeben wird, auch wenn das nicht immer die leichteste Übung ist, ganz wohlwissentlich. Dass der Raum da ist, dass diese Emotionen auch da sein dürfen. Ne? Weil ich denke, das ist auch schon was, weiß ich nicht, wie es kann man nicht pauschal sagen, aber ich glaube schon viele auch, die noch auch in unserer Generation sind so aufgewachsen, dass man Wut irgendwie besser nicht äußert und die so zurückhält.
Als Frau so noch mal mehr.
Als Frau noch mal mehr, absolut. Also deswegen ist das auch nicht so einfach, ne?
Guten Benehmen.
genau, muss man wieder lernen.
Ja, stimmt. Ich denke dann manchmal, das ist jetzt so in Stereotypen gesprochen. Ich hoffe, das ist für den Podcast okay, aber.
Wenn das noch dazu gesagt wird in großer Reflektiertheit, Nicole. Ist
ja, genau, okay. In so italienischen oder spanischen Attitüden, dann ist es so, es kann auch mal so ein bisschen Feuer passieren in so einem Streit und dann geht nicht direkt die Welt unter. Ja, das ist ja. Bei uns eher so, dass man denkt so,
Ja, absolut. Und ja, schön. Also vielen Dank.
Danke dir.
Wir könnten, glaube ich, jetzt hier noch ganz lange weiterreden.
Aber wir haben ja schon,
eine Weile.
Abgedeckt.
Ich würde, was es bei mir immer gibt, Nicole, ist immer, die regelmäßig hören. Es gibt immer am Ende nochmal so die ganz direkte, super konkrete Empfehlungen für den Alltag. Also so im Hören, zack, nach dem Podcast
Pause drücken und raus in die Welt und direkt Umsetzung, praktische. Hättest du was zum Thema authentisch leben, direkt für jetzt und heute? Was könnte in dem Sinne Alltagsempfehlung sein? Hast du was?
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Also eine Alltagsempfehlung wäre, dass man einmal klar kriegt, wie fühlt sich das im Körper an, wenn wir gegen unsere Authentizität handeln. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht was, was sofort passieren kann, aber ich glaube schon, man kann sich einfach kurz hinsetzen wie in der Meditation und stellt sich wirklich vor, man würde etwas machen, was gar nicht so der eigenen Wahrheit entspricht. Weiß ich nicht, könnte ich mir alles Mögliche vorstellen. Ne? Ich setze mich jetzt vorne in meinen Yogakurs und rede über folgendes Thema und dann merke ich schon innerlich so, als würden sich mir so, also wird so ein bisschen eng in der Brust oder als würden so die Nägel hochgehen. Ich glaube, wenn man so, es gibt im Körper so Indizien, wie fühle ich mich eigentlich, also wie fühlt sich Intuition an, wie fühlt sich Wahrheit an, und wenn man das gut orten, lernen kann zu orten, dann kommt man damit schon mal ganz gut weiter. Also einfach mal vorstellen, wie fühle ich mich, wenn ich sowas machen würde, und das Gefühl einmal abspeichern, vielleicht kurz aufschreiben, also dass man das abgreifen kann.
Wow.
Und so ein bisschen
wunderbar.
Schneller.
Ja, das ist super. Ich glaube, das kennt auch wirklich jeder und jeder. Das macht so in einem wirklich, also man spürt es deutlich, wenn man gegen die eigene Wahrheit handelt. So gerade, glaube ich, mit Yoga-Praxis.
Bei großen Sachen, ja. Ich glaube, bei kleinen, gut, da könnten wir jetzt schon wieder weiterreden, bei kleinen Sachen, wenn es dann wieder überlappt wird von dem Bild, was man von sich hat, was die anderen von einem haben, und so kann man schon lange.
Das stimmt.
Weitermachen.
Das stimmt. Das zeigt sich nicht sofort, ne? Das stimmt.
Genau. Vielleicht aber deshalb auch immer mal wieder reinspüren, wenn man schon nur eine Ahnung hat, dass es irgendwie nicht mehr ganz stimmig ist, und also auf den Körper hören.
Ja,
wie fühlt sich das eigentlich im Körper an?
Schön. So mache ich das auch immer. Der Körper ist so das Ding schlechthin. Der weiß viel mehr und eher und schneller.
Absolut.
Das ist schön. Und ich habe auch noch was, es fällt mir jetzt gerade ein, eine Freundin von mir sagt das immer, es gibt also keine heiligen Kühe. Also im Sinne von ein mutiges Hinschauen, es darf in großer Schönheit wirklich alles auch mal auf den Prüfstand, ob das denn noch zu einem passt. Also da wirklich
keine heiligen
Kühe. Es darf alles mal beguckt werden. Es ist tatsächlich nichts in Stein gemeißelt. Und wenn es irgendwie vor 20 Jahren der super, ich glaube, da haben wir jetzt auch gutes Material geliefert, wenn es vor 20 Jahren der super geilste Job war und sich jetzt aber nicht mehr so anfühlt oder auch die eigene Kraft, Energie nicht reicht, um auf dem Level da weiterzugehen und so weiter. Also als ein Beispiel. Oder auch, ja, ich glaube auch wirklich auch immer wieder gut hinzugucken und da keine heiligen Kühe stehen zu lassen und auch wieder vorbeijogieren sozusagen. Also mutig und auch, ja, in Schritten, die sich sicher anfühlen, vielleicht würde ich auch sagen, das hat man ja auch gut beleuchtet. Das
und
muss nicht
neugierig ist,
ja,
glaube ich, voll.
Ja.
So
schön, ja.
Innere Abenteuer mit Neugierde betrachten.
Ja.
Das macht es auch viel leichter, wie so ein, ja, ein bisschen verspielt.
Ja, schön. Und du, ja, super schön. Und du hast auch so schön nochmal gesagt, ne, auch an einer Stelle, man kann das immer auch, man hat immer auch die Wahl. Es ist auch nicht alles schön und man muss es auch nicht schönreden, aber man kann die Dinge einfach immer auch negativ oder positiv betrachten. Also das ist auch der Blickwinkel auf Veränderung wieder oder auch auf Dinge, die einfach auch einem im Leben begegnen, die man gar nicht beeinflussen kann, dass man das vielleicht auch wirklich in so ein immer wieder guckt, wie kann man es positiv auch für sich nutzen oder verwandeln, ohne, wie gesagt, da jetzt von irgendwie alles ist toll und alles ist gut und so weiter in so ein Ding da reinzugehen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Genau, das wäre vielleicht
schön.
Auch noch was. Schön. Und Akzeptanz, oder Nicole? Das packen wir noch ran.
Akzeptanz.
In gutem Maße, das haben wir, glaube ich, auch gut gesagt.
Das haben wir auch gut
ja.
gesagt.
dass das wirklich mit sich selber irgendwie immer so eine liebevolle Akzeptanz braucht, dass man so eine Fehlerfreundlichkeit vielleicht auch gegenüber sich selber entwickelt.
Absolut.
Auch das darf, die Dinge dürfen im Prozess sein. Man weiß einfach nicht immer gleich am Anfang. Das funktioniert, glaube ich, bei niemand. Also ich kenne es auf jeden Fall nicht.
Nee, ich kenne es auch nicht.
Es darf sich entwickeln und es braucht es auch, ja. Und vielleicht auch, ist das da auch drin schon, das finde ich auch immer noch mal schön, so was Sinnstiftendes. Also für sich wirklich rauszufinden, auch das darf sich ja verändern, aber was ist wirklich das, was meinem Leben so eine Sinnhaftigkeit gibt, dass wir wirklich, ob man es jetzt Dharma nennt oder so, also dass wirklich wir vielleicht auch eine Bewusstheit damit haben, was ist für uns sinnstiftend, weil ich glaube, dass da auch ein unglaubliche Lebendigkeit, Energie und Freude drin steckt, so für das eigene Leben, wo man dann auch andere mitreißen kann, weil wir ja wirklich auch nicht hier so irgendwie der Nabel der Welt sind, sondern uns einbetten in Gesellschaft und in eine Welt. Ich glaube, dass das ist auch was, finde ich, wenn wir über Authentizität sprechen, dass das dem immer auch Stück für Stück so ein Stück weit feiner auf die Spur zu kommen, sozusagen, wo dieses sitzt für einen. Ich glaube, da sind wir beide sehr gesegnet mit diesem frühen Yoga-Start im Leben. So fühle ich auf jeden Fall. Das kann sehr sinnstiftend sein, Yoga zu unterrichten.
Absolut, absolut. Und gleichzeitig muss es nicht immer das eigene Dharma sein.
Ja.
Aber es wird wahrscheinlich jeden dabei unterstützen, diese Sinnhaftigkeit zu finden. Und ich glaube, manche vertun sich dann und denken, oh, Yoga ist es, das ist das, was ich machen will. Dabei ist im Yoga passiert halt diese Verbindung zu sich selbst. Und über diese Verbindung können wir dann das finden, was wir machen wollen. Es muss nicht immer der Yoga-Weg als Hauptjob oder sein. Das ist, glaube ich, echt nochmal wichtig.
Ist auch, glaube ich, das vielleicht auch nochmal ein schönes neues Thema. Traumjob Yoga-Lehrerin kann man auch nochmal anleuchten. Wir sind auch Unternehmer
alle,
und mit
die
tausend
gerne
Themen
abends
beschäftigt.
Und am Wochenende unterrichten und fast bei jedem Schultermin der Kinder ein Problem haben. Also für die Leute ist es total süß.
Ganz wundervoll.
Nein, es ist eine total schöne Aufgabe, die, wie gesagt, wirklich, aber meines Erachtens nach, alle, die ich kenne, die erfolgreich sind, es braucht ein wahnsinniges Commitment.
Ja.
Also das ist keine Berufung, kein Job, wo einem das irgendwie zufällt.
Nee.
Und die Leute, die ich kenne, die jetzt in Deutschland irgendwie einen Namen haben, die erfolgreich sind, die haben sich das alle mehr als verdient.
Ja,
und das ist vielleicht wirklich nochmal wichtig, auch für die Außenperspektive, dass da ganz viel Idealismus, ganz viel Hingabe und auch ganz viel Fleiß dazugehört, das vielleicht nach außen so mühelos und leicht oft erscheint, ist doch oft sehr,
das
sehr
part of the game sozusagen.
Das ist ja nochmal das Herausfordernde. Ne? Ja. You have to walk the talk. Also wir müssen ja diesen Weg auch gehen als Yoga-Lehrerin. Das heißt, du kannst sowieso nichts langfristig gut verkaufen in diesem Job, was du nicht lebst. Das setzt dann uns auch nochmal manchmal unter Druck.
Ja, schon auch, ne? Klar, da ist auch wieder das Thema Authentizität ganz groß drin.
Genau, einfach mal zu sagen, nee, ich habe im Moment fast gar keine Zeit, auf die Matte zu gehen.
Ja.
Das kommt kaum Yoga-Lehrer über die Lippen. Dabei ist die Wahrheit so.
Ja, das kennen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele, wenn sie anfangen zu unterrichten sogar schon, ne? Dann kürzt sich die eigene Praxis
dann
weg. Das ist der Klassiker. Ich warne immer davor.
Also ja, ich sehe das mittlerweile so. Vielleicht ist das als Abschluss noch was, worüber sich dann die Meinungen dann auseinandergehen können. Also ich sage auch oft zu meinen LehrerInnen oder Mitarbeiterinnen, wenn ich, na, da sind viele mit mehreren Kindern, der Mann auch im Hauptjob oder auch alleinerziehend oder was auch immer, sind ja auch nicht alle Mütter, aber auf jeden Fall vom Leben ordentlich gefordert. Und die dann irgendwann sagen, ich schaffe das gar nicht mehr, jetzt noch so früh aufzustehen zum Praktizieren und abends bin ich zu müde und tagsüber das. Und dann sage ich, du, weißt du was, wenn du unterrichtest, selbst wenn du nicht mitmachst, weil wir unterrichten in Köln so, dass wir selber gar nicht mitpraktizieren, wir assistieren. Und
schön,
ich sage immer, das ist mich deine Praxis. Also wenn das kein Karma-Yoga ist,
ja, dann ist auch ein schöner Punkt.
Ja, das stimmt. Und guck mal, wenn wir unterrichten, ich fühle mich danach eigentlich mindestens genauso angebunden und genauso gut, wie wenn ich selber praktiziere.
Ja, ja.
Ich komme auch gut in die Meditation, wenn ich sie anleite, so.
Ja.
Wenn ich assistiere oder wenn man auch erklärt und man lebt die Asana auch mit im Geist und so. Das ist ja nicht, als wenn das keine Praxis ist.
Ja.
Und ich finde, da darf man auch wiederum ein bisschen großzügiger zu sich sein, weil die Idee, dass wir alle um 5 Uhr morgens aufstehen, vor unsere Kinder wachsen und dann schon 90 Minuten praktizieren. Also
ja, das ist auch für die, sage ich mal, für fast alle, außer wahrscheinlich ein paar Ashtanga-Yoginis und Yogis, absolutes
Und auch
unrealistisch.
Phasenabhängig. Ja. Da gab es Phasen, da habe ich das gelebt und ich glaube, es wird auch wieder kommen. Aber im Moment ist es nicht die Lebensphase.
Ja, es ist auch schön. Ja,
das ist auch okay.
Schön, dass du sagst. Also ich glaube immer, auch schön, was du sagst. Ne, das Unterrichten ist nochmal eine ganz andere Art auch von Verbundensein, angedockt sein, in der Energie sein, für andere auch da sein. Also in wirklich auch, das hat wirklich auch eine ganz, ganz eigene Qualität, finde ich. Ja, und absolut. Immer zu gucken, finde ich, dass man den Anschluss nicht verliert und natürlich andockt in einer Form, aber nicht immer mit diesen jeden Tag eine Stunde oder jeden Tag 90 Minuten oder so. Das ist utopisch. Also wenn man sich das als Ziel nimmt, das finde ich auch völlig demotivierend, glaube ich. Also auch diese 5.30 Uhr Aufstehnummer wäre für mich auch hochgradig demotivierend.
Ja, es gab Lebensphasen, wie gesagt, da habe ich das gemacht. Gibt es auch immer noch in kurzen Phasen.
Ja.
Wenn ich einen Retreat unterrichte, dann stehe ich auch so früh auf und mache meine Praxis morgen.
Aber das ist schön, das ist was anderes.
Und das ist dann total schön.
Das kenne ich auch.
Aber es muss halt passen.
Genau, und auch ganz wichtig noch zu sagen, wenn ihr Lust habt, Nicole etwas intensiver kennenzulernen oder euch nochmal einmal näher begleiten zu lassen, sag du gern, Nicole, du hast, glaube ich, was Gutes im Angebot.
Ich habe einiges im Angebot. Ich habe ein neues Buch geschrieben, das verbindet Yoga und Persönlichkeitsarbeit. Das nennt sich Mi Yoga, Manifestation durch Yoga. Da gibt's ein ganzes Kapitel zum Thema Authentizität und auch die Übungen zum authentischen Code, den ich ja erklärt habe. Mit dem gleichen Titel gebe ich auch einen Retreat im nächsten Jahr, und also in 2026 im Juni. Im Bayerischen Wald. Und das Schöne da ist, da kann man sowohl mit dem Camper hin, als auch sich ein schickes Zimmer buchen. Also das ist wirklich so für alle Budgets available.
Und für alle yogischen Bedürfnisse, da können wir doch nochmal schön andocken.
Ja, genau.
Zelt bis
und last but not least habe ich ein Programm aufgenommen. Das wird es bald online zu kaufen geben. Ist jetzt so in den Endzügen. Das nennt sich EVA. Expansion, Worth, Authenticity, da ist es wieder. Also geht es um Ausdehnung, um Authentizität und um Selbstwert. Und das sind dann zu jedem Thema, gibt es eine Yoga-Sadhana, eine Praxis und Meditation, kleine Journal-Prompts. Also es ist wirklich dazu da, so wie wir eben besprochen haben, diese Yoga-Praxis nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Nicht was die Intensität der Haltung oder so angeht, sondern einfach, was die Themen Selbsterkenntnis und Wachstum angeht. Genau, und das gibt's dann über meine Webseite nicolebongertz.de zu kaufen.
Schön. Ja, super. Das klingt ganz wunderbar. Das ist schön. Genau, danke. Und auch wenn ihr Lust habt, ihr kennt mich, außer unser Angebot oder meine Angebote gibt es auf www.maisha-jena.de, auch mit dem Studio in Jena, Ausbildungen auch hier in Präsenz. 200, 300 Stunden Retreats in Portugal, Indien nächstes Jahr wieder. Das hat irgendwie so beides das Herz, und auch ein Online-Angebot für eine regelmäßige, tatsächlich auch in den Alltag passende kleine Praxis mit so 10 bis 30 Minuten Slots, weil das einfach realistisch ist, wenn wir wieder auch hier schön andocken an das, was wir gut besprochen haben. Also,
danke dir wie verrückt, Nicole. Es war mir eine große Freude.
Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Schön. Danke. Ja, und ist auch immer schön. Also, wenn ihr Lust habt, wir sind hier wirklich unter uns, hoffen, wir geben was Dienliches raus. Wir leben sehr von Kommentaren, Feedback, Anmerkungen oder auch Themenvorschlägen. Wenn ihr was habt oder ja, wie auch immer, lasst es gerne uns wissen oder auch, wenn es euch gefallen hat, gerne auch, ja, lasst eine Kommentarbewertung da. Also das ist immer ganz schön, dann haben wir so ein Feedback, weil wir sind hier so zu zweit und geben das in den freien Raum raus. Also her damit. Genau. Ja, super. Nicole, danke. Von Herzen alles Gute.
Ja, auch, Katharina. Danke.
Und bis ganz bald. Und danke euch fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.
Omnis Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.